Duty Deeds Done Well hat sich einer Mission verschrieben, nämlich Heldentaten und Untaten des Marketings zu würdigen. Das Dirty Deeds Done Well Ranking schafft ultimativ Klarheit, hochsubjektiv, kontrovers und in der Regel akademisch korrekt werden jeweils die Top 3 einer Marketingdisziplin benannt.
Ich freue mich heute, mit euch eine Top 3 zu diskutieren, die mich in den letzten Wochen wieder mehr beschäftigt hat. Wer viel auf LinkedIn unterwegs ist, findet dort in letzter Zeit immer so Weisheits-Wisdom-Posts, die einem immer wieder versuchen, deutlich zu machen, dass es wirklich immer nur eine Lösung im Marketing gibt und alle anderen, vor allen Dingen immer eine Alternative dagegen, immer schlechter ist. Und es geht immer darum, dass man dann in allen Situationen wie mit dem Haarschneiderautomaten durch die Gegend rast und grätscht und für alle den gleichen Grundsatz anwendet. Einer, der mal früher extrem unterwegs war und viele Unternehmen auch immer beschäftigt hat, aber für mich nicht mehr in die Top 3 gehört, sondern der Drops ist echt gelutscht, ist diese Geschichte online versus offline. Dass man immer sagt, ich gehe jetzt mal online, aber offline sind wir viel aktiver, auch noch 2 Budgets aufgestellt hat und dergleichen. Aber ich denke, in der Richtung hat sich schon einiges getan. Aber ich habe 3 dieser größten Entweder-oder-Missverständnisse mal mitgebracht. Wir sind wieder in der Rubrik, braucht man das, kann das weg. Auf dem Platz 3 sehe ich etwas und das liest man immer wieder und das hält sich hartnäckig. Kundenakquisition versus Kundenbindung. Und nun wird immer wieder behauptet, dass die einen genau wissen, was die anderen nicht wissen. Und dann gibt es diesen ganz klassischen Satz und der kommt von Bain, von Reichert und Sassert aus einem alten Artikel, der ist, glaube ich, inzwischen auch fast 30 Jahre alt, wo sie mal berechnet haben, dass es 6-mal günstiger sein kann, Kunden zu binden, als neue Kunden zu akquirieren. Das war damals so eine Zahl, die in einem Artikel in der Harvard Business Review veröffentlicht haben. Die taucht immer wieder auf. Wenn man dann genau hinguckt, dann stellt man fest, dass die Kosten Kundenakquisition versus Kundenbindung berechnet wurden in 5 verschiedenen Märkten, wo unter anderem dazu gehörte Wäschereinigungsservice, Flugzeugbau, Vertriebsbanken. Und das Problem, was ich dabei immer sehe, ist, dass man das kontextlos versucht zu generalisieren und sich nicht darüber im Klaren, dass das eigentlich schon viel mit dem eigentlichen Geschäft zu tun hat. Natürlich ist Kundenakquisition für Unternehmen, die starten, wichtiger als Kundenbindung. Aber wenn ich jetzt in den Online-Bereich mal reingehe und diese magische Frage stelle, was sind deine Customer Acquisition Costs, die du hast pro Kunde, dann kommt man mit einer Transaktion meistens nicht hin, um diese Akquisitionskosten wieder reinzukriegen. Also ist Kundenbindung auch dort gegeben. Und deswegen sehe ich auf dem 3. Platz Kundenakquisition versus Kundenbindung nicht als Gegensätze, sondern als 2 unterschiedliche Aufgaben, die man im Unternehmen bewerkstelligen muss. Man kann sich vielleicht entscheiden für eine Seite, in der man einen Schwerpunkt setzt, aber das eine ohne das andere, das wird, glaube ich, nicht richtig funktionieren.
Mit Sven Reinicke habe ich vor Jahrzehnten mal den kernaufgabenorientierten Ansatz erdacht und erforscht. Und wir haben 4 Kernaufgaben identifiziert, eben neben Kundenakquisition und Kundenbindung, Leistungsinnovation und Leistungspflege. Etwas, was wir schon von Anfang an immer gelernt haben, war, dass Kundenakquisition und Kundenbindung natürlich Bruder und Schwester sind. Du brauchst schlichtweg im Unternehmen immer einen Schuss Neuheit, Innovation. Also wenn wir uns mit dem Feld Kunden beschäftigen, jedes Unternehmen in jeder Branche braucht halt irgendwann neue Kunden. Und die Art und Weise, wie du deine neuen Kunden akquirierst, beeinflusst natürlich auch im hohen Maße, wie du deine Kunden dann an dich binden kannst. Also in simpelster Form machst du ja schlichtweg Versprechen. Und in dem Moment, wo du Versprechen hältst, schaffst du zumindest mal das Fundament dafür, dass sich diese Kunden auch weiterhin für dich interessieren. Also von daher stimme ich dir da vollkommen zu. Das ist jetzt ein großer künstlich geschaffener Widerspruch.
Und es zählt ja nicht nur darauf ein, eben dadurch, dass ich das Versprechen einhalte, was ich in der Kundenakquisition gebe, dass ich die Kundenbindung erhöhe, sondern auch, dass ich einen Multiplikatoreffekt habe, ne, der ganz, ganz stark damit reinzählt und eben diese Verknüpfung aufzeigt, dass wenn ich Kundenbindung gut durchexorziere, eben auch gleichermaßen Kundenakquisition mit da reinspielt. Was ich eben aber auch beobachte, ist, dass diese Kennzahl des CAC, also Customer Acquisition Costs, das ist ja eine wahnsinnig wichtige Kennzahl, nach der sich so viele Unternehmen ausrichten. Also die kommt ja häufig direkt nach dem ROI. In diesem Hinblick kann ich diese Debatte eben schon nachvollziehen, weil sie einfach mal aufzeigt, da gibt es noch etwas anderes. ohne natürlich zu sagen, dass man muss dann zu 100% umschwenken. Aber ich verstehe eben, dass es diese Zweiseitigkeit dieser Debatte eben gibt, um auch zu zeigen, da gibt es ein Gegenstück, da gibt es vielleicht einen anderen Hebel, wo man ansetzen kann und den sollte man nicht vergessen. Und das ist ja eben die Herausforderung allgemein im Marketing, so viel Komplexität, die du hast, die du dann versuchst, mit sowas herunterzubrechen.
Ich kann mich da nur anschließen und würde zu meiner Nummer 2 kommen. Und die Nummer 2 ist eine, die momentan auch gerade in Bezug auf bestimmte Sportartikelmarken, die sich da auf eine Seite geschlagen haben im D2C-Geschäft, immer wieder gepredigt wird und die mich aber genauso stört, weil der Unterschied zwischen Brand versus Performance, also Markenaufbau versus kurzfristiger Konvertierung, ist eine Diskussion, die man fast als Krieg zwischen den Marketing- und Performance-Teams und Budgets verstehen kann. Und Thorsten, du hast es ja diskutiert mit Olaf Geuer von der Swisscom, dass Marke und Performance eigentlich keine Gegensätze sind, sondern dass man im modernen Marketing dazu verdammt ist, auch beides zu kombinieren. Diese ganze Diskussion, dass man auf Performance setzen muss, damit man überhaupt gefunden wird, 75% aller Produkte sind vorrecherchiert, also musst du gefunden werden, sonst kannst du keinen Abschluss machen und. Und dann so in den letzten 2-3 Jahren, ich glaube auch vor dem Hintergrund, was dann Airbnb gemacht hat, seine 650 Millionen in die Hand genommen hat, das bei Google abgezogen hat und laut Schlagzeile alles in die Werbung gesteckt hat und auf einmal Marke aufgebaut hat und damit dann auch die Performance verbessert hat, gibt es halt diesen Kampf zwischen Brand versus Performance Marketing. Ich halte das genauso für eine unheimliche Untat, weil sie einfach kein Problem löst. Ganz ehrlich, eine Performance ohne eine Marke funktioniert auch nicht. Wenn du nicht bekannt bist und wenn du auch nicht erkannt wirst, ist es extrem schwer, daraus Performance zu stricken. Vielleicht auch hier wieder für ein Startup, das die Bekanntheit aus der Konversion rauszieht und dann über Repeat Customers versucht, Geschäfte aufzubauen. Diese Studie, die Les Bennett und Peter Field damals gemacht haben vor ein paar Jahren, die so schön gezeigt hat, dass zwischen Marke und Aktivierung, also Marke und Performance, eine 60-40-Relation liegt, zeigt eigentlich eindeutig auch, dass da eine gewisse Gewichtung da ist. Komischerweise fehlt diese Gewichtung auch Airbnb, wenn man die Artikel genauer liest. Airbnb unterscheidet halt zwischen langfristigem Markenaufbau und kurzfristiger Kapazitätsoptimierung durchs Performance-Marketing. Da muss man sich also auch hier ein bisschen Gedanken machen, wie man die beiden dann wirklich unter einen Hut kriegt. Und ich denke, es kann nichts Besseres passieren, als zu versuchen, diese Abteilung untereinander zu orchestrieren und auch klarzumachen, dass es unterschiedliche Rollen sind und ein Sägezahnmuster im Markenaufbau nicht ein lineares Abverkaufsmuster ist. Und dementsprechend halte ich das genauso für so ein Missverständnis, wo man echt aufpassen muss, dass man sich nicht einen halben Tag zwischen den Abteilungen da aufraucht in irgendwelchen Abteilungsdiskussionen.
Ja, ich stimme da deinem emotionalen Statement durch und durch nur zu. Also mich reibt das in ähnlicher Art und Weise auf und es ist ja auch generell ein Thema, was so polarisiert wie kaum ein anderes momentan. Und auch hier würde ich wieder sagen, es stärkt sich ja gegenseitig. Also auf der einen Seite haben wir natürlich, dass jede Performance-Kampagne muss auch irgendwie die Marke transportieren und man sollte bei jeder Markengeschichte, Markenaktivierung eben auch schauen, dass es in irgendeiner Art und Weise messbar ist. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist ja aber auch wirklich, dass diese Markenkommunikation, die Markenmaßnahmen, Brandbuilding, die Effektivität von Performance-Maßnahmen erhöht. Und das ist ja eben auch was, diesen Effekt, den viele eben nicht berücksichtigen und der absolut wichtig ist. Ich glaube, diese Debatte ist gar nicht so neu. Also ich erinnere mich da immer an Above the Line und Below the Line. Das war ja eigentlich exakt dasselbe. Also auch das eine war reichweitenstarke Massenmedien zur Imagekommunikation und das andere eben zu aktivieren, um dann zu verkaufen. Und das ist jetzt nochmal auf einem neuen Level eben, weil mehr Messbarkeit dahinter ist, weil mehr Daten dahinter sind, weil die Plattformen uns mehr Möglichkeiten geben. Aber grundsätzlich sind das immer wieder so wiederkehrende Debatten.
Ein bisschen zynisch könnte man halt formulieren, die Kolleginnen und Kollegen von Below the Line haben jetzt endlich scharfe Waffen, nämlich man kann es besser messen und die werden jetzt halt auch rücksichtslos eingesetzt, meine ich wirklich zynisch. Also die Gegnerschaft ist ja gar nicht so sehr Brand versus Performance Marketing, sondern letztendlich geht es um die Fragestellung, kreieren wir Nachfrage, Demand oder harvesten, also ernten wir Nachfrage. Und Performance-Marketing macht ja nur Spaß, wenn Demand da ist. Und diesen Demand muss jemand geschaffen haben. Und letztendlich ist das zum einen selbstverständlich Produktinnovation und zum anderen natürlich Brandbuilding. Andersrum hast du auch keinen Spaß an allen Innovationen und an einer schönen Marke, wenn niemand daraus ein wunderbares Geschäft macht. Also von daher ist das ein Streit, der ist so sinnlos wie nur irgendeiner. Und ich bin schon wirklich gespannt, Markus, was du überhaupt auf Platz 1 setzt. Weil für mich gehört das auf Platz 1.
Ach, das geht noch schlimmer. Ja, Thorsten, du wirst dich wundern. Ganz oben kommt bei mir der ewige Kampf. Und der ewige Kampf ist für mich Marketing versus Sales. Ich kann mich aber auch wirklich nicht erwehren, immer wieder dran denken zu müssen, wie stark diese Gegensätze in Unternehmen gespielt werden und wie stark diese Gegensätze auch immer noch gelten. Ich kann nur ein Beispiel nennen, um zu zeigen, wo die Diskussionen dann auch wirklich so fremd werden, wo man sich sagt, habt ihr euch eigentlich mal in die Gegenseite reinversetzt, dass es ohne den anderen nicht geht? Und das war in der Automobilindustrie, wo mal die Marketingabteilung gesagt hat, naja, wir machen das wie Coca-Cola. Wir sorgen dafür, dass die Menschen uns kennen. Und ihr müsst dann nur den Verkauf machen, ihr lieben Händler. Und dann kam die Frage vom Händler, gut, und woran erkenne ich jetzt, dass der die Marke A oder B will? Ja, das ist eure Aufgabe. Also da wurden Dinge hin und her geschoben und Rollenverständnisse missverstanden. Und mich nervt es heute noch, dass wir in vielen Fällen eben Marketing und Sales sowas als gegensätzlich ansehen. Dabei sind sie wiederum zwei Seiten derselben Medaille, haben zwar unterschiedliche Aufgaben, aber sind halt auch beide wichtig. Und wer das Versus formuliert, der gehört meiner Meinung nach wirklich in so eine alte Kiste, dann Nägel drauf und dann ab in die Ecke, weil es meiner Meinung nach nichts mehr bringt, sowas zu unterscheiden. Die Aufgaben sind viel näher aneinander gewachsen. Wenn man sich mit Martin Baumüller von Geberit unterhält, der sagt, Marketing und Sales können wir bei uns seit der Pandemie nicht mehr trennen, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Du musst beides treiben und du bist an verschiedenen Stellen einer Pipeline dafür zuständig, bestimmte Dinge zu tun. Die musst du auch leisten und ansonsten wird die Pipeline nicht erfüllt. Und deswegen auch hier ganz klar für mich, kann weg, brauchen wir nicht mehr.
Bei Temu passiert ja dasselbe. Keinen Unterschied mehr festzustellen. Wo fängt Marketing an? Wo hört Sales auf?
Sowieso sind die meisten Branchen so, dass du es kaum mehr unterscheiden kannst, außer irgendwie ganz klar und eindeutig in dem ganzen Bereich Software as a Service. Da hast du irgendwie eine klare Zuordnung oder auch insgesamt im B2B-Bereich. Aber sonst würde ich auch sagen, ist eh doch in einem gedacht.
Im Kern laufen da halt Orientierungen im Wesentlichen gegeneinander. Die eine Truppe, und das braucht es natürlich in jedem Unternehmen, muss kurzfristig orientiert arbeiten. Je nachdem, wie die aufgestellt sind, geht das quartalsweise oder jahresweise ab. Und die andere Truppe hat im Regelfall ja die Aufgabe, auch ein bisschen weiterzuschauen, dass man halt in Dinge investieren muss, ja nicht nur im Marketing, und dass das ein bisschen braucht, bis Umsätze generiert sind oder gar Deckungsbeiträge ins Unternehmen hineinfließen.
Und es sind halt auch völlig konträre Menschen, die hinter diesen Funktionen stehen, an ihren Fähigkeiten meistens, ne, was dann eben nochmal zu Reibungen führt.
Da wäre eine Job-Rotation schon mal sinnvoll, wenn man zumindest beiden Seiten mal mit einem Praktikum beigewohnt hat oder dergleichen, um sich dann gegenseitig auch besser zu verstehen.
Aber ich muss trotzdem nochmal sagen, Markus, deine Online-Offline-Debatte, ich würde nicht sagen, dass die schon durch ist. Also ich meine, wie viele Unternehmen begegnen uns denn immer noch in der Kommunikation, im Handel, wo immer noch genau diese Entweder-Oder-Thematiken da sind? Also ich glaube bei Weitem, dass das noch nicht durch ist.
Ja, ich hatte ja nur drei Plätze.
Ah ja.
Also musste ich ja versuchen, irgendwo mal einen Cut zu machen.
Absolut.
Das Ganze kommt ja mit dem Sendungsbewusstsein nicht dafür, dass man sagt, die Debatten sind falsch, sondern man muss ja über Lösungen nachdenken. Der Oliver Papst sagt immer, der war auch schon hier im Podcast, die Lösung ist jetzt auch nicht grau zwischen beiden, sondern er sagt, die Lösung ist bunt. Also es ist nicht nur eine Farbe, sondern es sind immer mehrere. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt im Marketing. In der Managementwissenschaft gibt es dafür einen Begriff, wie man mit dem Ganzen umgeht. Der ist aber echt sperrig und der heißt Ambidextry Management. Das heißt Beidhändigkeit. Ja, wir haben eine linke und eine rechte Hand. Wir können als Mensch auch nicht mit einer, kann man schon, aber es ist besser, wenn man zwei einsetzt. Nun ist die Frage, wie man die beiden untereinander kriegt und zusammenkriegt, immer die wir auch eben diskutiert haben. Und ich glaube, dieses Abteilungsbilden, zu sagen, die einen machen das, die anderen machen das, ist aufgrund von Spezialisierung schon sinnvoll. Aber du musst denen auch beibringen, dass sie trotzdem immer noch zwei Seiten derselben Medaille sind, dass es ohne den anderen nicht geht. Und das ist für mich im wahrsten Sinne des Wortes marktorientierte Führung, weil wenn ich nicht Akquisition und Bindung unter einen Hut bringen kann als Führungskraft in meinem Unternehmen, dann mache ich was falsch, weil da entstehen die Reibungen, die dann auch Kosten verursachen und die Konkurrenten freuen sich einen Ast, dass einer es immer noch nicht geschossen hat. Ja. Genauso ist es mit Marke versus Performance und genauso ist es auch mit Marketing und Sales. Und da müssen wir mit der Mentalität und mit auch der Weitsicht der Kundenorientierung einfach versuchen, die beiden echt unter einen Hut zu kriegen und zu sagen, Kinder, das sind nicht unbedingt Trade-offs, sondern es sind Dinge, die müssen zusammengeführt werden. Und am besten wäre es natürlich über eine gemeinsame Zielsetzung, gemeinsamen North Star, auf den sich dann alle einigen können.
Ja, aber du hast es jetzt auch gerade erwähnt und das ist auch die Erfahrung von vielen. Spezialisierung oder Fokussierung hat einfach eine enorme Kraft und das spricht dann halt vielfach doch für ein solides ja. Entweder-Oder. Markus, ich kann jetzt gar kein neues Entweder-Oder hinzufügen. Ich glaube, du hast die Missetäter ertappt. Was mich noch interessiert, habt ihr Vorschläge, natürlich immer nur aufs Marketing bezogen, wo entweder oder sehr viel Sinn macht. Das muss doch jetzt aus der Pistole geschossen kommen.
Hast du was im Kopf?
Ja, klar.
Schieß mal.
Premium gegen Discount.
Ah ja.
Oh, verdammt, ja. Oh gut, ja, ja, okay.
Sehr
ja.
gut.
Das war's für heute. Sind die von Markus nominierten Top 3 tatsächlich die sinnlosesten Entweder-Oder-Weisheiten des Marketings? Landet die Evergreen-Kontroverse Marketing versus Sales zu Recht auf dem ersten Platz? Oder gebührt dieser Rang nicht der sehr beliebten Konfrontation Brand-Building versus Performance-Marketing? Oder gehören nicht eher die auch gerne gepflegten Antagonismen Kundenakquisition versus Kundenbindung oder Offline versus Online-Marketing an die Spitze des Rankings? Falls ihr andere Top-3-Kandidaten seht, könnt ihr diese auf unserem LinkedIn-Channel mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu dem heute diskutierten Thema geben. Auf Wiederhören!
Marketing.